Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heimen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute heute mit dem erfolgreichsten deutschen Rockmusiker. Über 40 Millionen Tonträger hat er verkauft. Seit 40 Jahren steht er schon auf der Bühne mit ungebrochenem Erfolg. Herzlich willkommen, Peter Maffay.
Guten Morgen.
Hallo. Wir haben vor 10 Jahren haben wir schon mal hier zusammengesessen. Da war 30-jähriges Bühnenjubiläum angesagt. Und Sie haben damals, das weiß ich noch, drüber nachgedacht, ob Sie vielleicht mit der Musik aufhören sollten. Die Begründung war, Sie würden Ihre Olivenbäume auf Mallorca so vermissen, wenn Sie auf Tournee wären. Und ich habe Ihnen damals ein Bonsai-Olivenbäumchen geschenkt und habe gesagt, nehmen Sie es einfach mit auf Tournee, können Sie immer angucken, müssen Sie deshalb nicht aufhören. Also Sie haben den Rat offensichtlich befolgt. Lebt denn noch der Baum?
Der lebt leider nicht mehr. Das ist mit Bäumen manchmal so. Die brauchen eine gute Pflege und ich befürchte, dass ich da nicht unbedingt optimal auf ihn Acht gegeben habe, muss ich zugeben. Tut mir leid.
Aber damals diese Überlegung zu sagen, ach, mir wird es jetzt langsam zu viel, die war unsinnig. Ein Leben ohne Musik, ohne Arbeit könnten Sie sich wahrscheinlich nicht vorstellen,
nicht wirklich,
oder?
Nein.
Zum 40. Bühnenjubiläum gibt es jetzt auch ein neues Album von Ihnen, Tattoos, Schatten in die Haut tätowiert. Da sind die größten Hits aus 4 Jahrzehnten Maffay drauf. Ursprünglich hatten Sie ja, glaube ich, mal geplant, die einfach aneinander zu reihen. Aber schnell war klar, wir nehmen die neu auf, wir arrangieren die neu. Die Band wird von einem philharmonischen Orchester begleitet. Mhm. Weshalb haben Sie sich für diesen Aufwand entschieden, für diese aufwendige Version?
Also einen Sampler so der Art, wir nehmen einmal die Stücke und reihen sie aneinander und bringen das raus, das hielt ich eigentlich immer schon für ziemlich unspannend. Das kann man natürlich machen, aber das ist nichts Neues. Es gibt genügend Leute, die die alten Versionen irgendwo verstauben lassen. Und das ist als Musiker empfindet man das so unbefriedigend. Wir haben noch nie mit einem Orchester zusammen über ein ganzes Album hinweg musiziert und wir haben unsere Stücke noch nie in dieser Richtung arrangiert. Und ich glaube, mir geht es ein bisschen so wie vielen Musikern, die lange genug unterwegs sind. Irgendwann wächst dieser Wunsch in Richtung einer solchen Aufmachung, wenn ich das mal so sagen darf. Es gibt ja da viele Leute, Metallica und so weiter, die das alles schon gemacht haben. Wir aber noch nicht und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt ist der Anlass, 40 Jahre, jetzt kann man einmal diese ganzen alten Sünden rausholen und neu verarbeiten. Und herausgekommen ist ein sehr schönes, entspanntes Album, finde ich. Es war eine spannende Aufgabe. Ein Orchester ist ein Klangkörper, den wir in dieser Art nicht erzeugen können. Das sind Sounds, die wir nicht drauf haben. Und die Symbiose, das, was da zuwächst mit dem, was da schon ist, an lauten Gitarren und Schlagzeug und so weiter, das ist sehr spannend.
Sie haben ja ursprünglich, glaube ich, selber mal Geige gespielt. Also Sie hätten theoretisch da mitspielen
Nein,
können.
Nein, ich habe mit Geige mein Umfeld terrorisiert. Das habe ich gemacht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute, zu Gast der erfolgreichste deutsche Rockmusiker Peter Maffay. Am Freitag ist sein neues Album Tattoos erschienen mit den größten Hits aus 4 Jahrzehnten. Für uns ist es natürlich auch mal ein Anlass, zurückzuschauen auf diese 4 Jahrzehnte Peter Maffay. Und bevor wir das jetzt gleich ausführlicher tun, mache ich mit Ihnen jetzt mal eine kleine Zeitreise, wenn ich darf. Ich sage einfach mal ein paar Satzanfänge und bitte Sie, die zu ergänzen, okay?
Das versuche ich gerne.
Also. Steigen wir mal ein mit den 70ern. Mein skurrilstes Kleidungsstück in den 70ern war?
Eine kanariengelbe Satinhose.
Oh, klingt super.
Diese Hose ist zu bewundern auf dem Album Omen. Und ich stolper immer wieder drüber.
Mein musikalisches Vorbild in den 70ern war?
Die Gruppe Cream. Eric Clapton, Jack Bruce und Ginger Baker am Schlagzeug.
Vom Geld meiner ersten Platte 1970 habe ich mir gekauft.
Ein Haus, ein kleines, einen umgebauten Schweinestall. Camp Pequeño in Mallorca, in Pollensa, wo ich heute auch noch lebe.
Wenn mir 1970 jemand gesagt hätte, du wirst mal über 40 Millionen Platten verkaufen, hätte ich ihm geantwortet.
Du bist bekloppt.
Kommen wir in die 80er. In den 80ern war mir wichtig,
mich selber zu positionieren und zu finden.
Die neue deutsche Welle fand ich
interessant, obwohl ich mehr Rock'n'Roller bin, aber sehr innovativ.
Popper fand ich.
Leben und leben lassen, also wer gerne Popper ist, der möge das sein, ja.
Kommen wir in die 90er. Hip-Hop fand ich.
witzig. Und ja, ich habe das nie so tierisch ernst gesehen. Ja. Aber es ist musikalisch sehr interessant und sehr lebendig.
Die Umstellung auf Computertechnologie in den 90ern hieß für mich als Musiker.
Ich bin ja ein Steinzeitmensch. Ich habe ja auch noch ein solches Telefon und alle lachen sich immer halbtot über meinen Status.
Was haben Sie denn für ein Telefon? Eins mit Wählscheibe noch, oder?
So eins habe ich auch, das liebe ich sogar. Ja.
Am Maffei.
Ja, das ist toll. Das lebt.
Sich das Kabel immer verheddert, ja?
Ja, das muss man dann immer, es ist ja auch noch so ein zusammengewickeltes Kabel, so ein altes. Ich mag solche Sachen. Und wenn man den Hörer mal, wenn man böse ist, kann man den richtig aufknallen. Das kann man mit dem Handy, das muss man gegen die Wand klatschen. Dann ist es hin. Das andere hält das aus. Nein, aber ich habe sowieso zu dieser Form von Technologie ein bisschen ein gestörtes Verhältnis. Eigenartigerweise ist es völlig anders im Studio. Ich finde, die Ergänzung durch Technologie tut der Musikalität überhaupt keinen Abbruch, im Gegenteil, das macht es noch reichhaltiger. Aber ich bin völlig aufgeschmissen, wenn ich vor einem Laptop sitze. Dann bewundere ich die Form und sage, hübsch, aber sehr viel mehr. Ich habe allerdings eine große Vorliebe für handgeschriebene Sachen. Ich schreibe wahnsinnig gerne. Und dann habe ich mein Buch und das ein Tagebuch und da kommt alles rein, was ich persönlich für wichtig halte oder was mir mein Leben ein bisschen hilft zu ordnen. Ich schreibe auch gerne Briefe, wenn ich irgendwo war. Es ist eine Form von Achtung oder Verbeugung, die man erzeugen kann. Und so ein handgeschriebener Brief ist immer etwas sehr Persönliches, was man von sich weggibt.
Kommen wir mal ins letzte Jahrzehnt. Castingchance, finde ich.
Inzwischen nicht mehr so schlimm wie früher. Also die Niedermache von früher, die ja zu einem System geworden war, die fand ich eklig. Ich fand es ziemlich billig, wenn sehr routinierte, etablierte Menschen, unroutinierte, nicht etablierte zur Schnecke gemacht haben. Das hat man inzwischen, glaube ich, ein bisschen, soweit ich das mitverfolge, zugunsten einer konstruktiveren Attitüde aufgegeben. Und das finde ich sehr viel besser. Man muss niemanden den Stolz nehmen, wenn er etwas noch nicht kann.
Die Entwicklung in der Musikszene zu mehr deutschen Titeln, finde ich.
Es gab ja eine Zeit, da konnte man in keiner oder kaum einer Rundfunkanstalt noch irgendwo deutschsprachige Musik hören. Unverständlich, denn wir haben eine wunderschöne Sprache. Ich bin also niemand, der Deutsch tümmelt, aber ich lebe hier, das ist meine Muttersprache. Und diese Sprache nicht zu benutzen, ist eigentlich schade.
Bankern vertraue ich heutzutage.
Ich glaube nicht, dass man alle über einen Kamm scheren kann. Aber was da zutage getreten ist an Haltung, ist extrem bedenklich. Und noch bedenklicher, wenn ich das sagen darf, ist meiner Ansicht nach, dass der Gesetzgeber extrem lasch auf diese Gier reagiert. Es kann nicht sein, dass staatliche Förderung jetzt schon wieder zu extremen Bonuszahlungen führt, obwohl die alten Schulden noch gar nicht beglichen sind. Und es kann nicht sein, dass die Gier nach Geld so viele Existenzen zerstört hat, ohne dass dafür jemand persönlich gerade steht.
Klare Worte.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Mit Peter Maffay. Du, das war der Song, mit dem für Sie alles anfing. Neu aufgenommen für Jubiläumsalbum Tattoos. 1970 haben Sie das zum ersten Mal gesungen. Der Song landete damals auf Platz 1 der Charts. Was war das für ein Gefühl, als Sie sich selbst zum ersten Mal im Radio singen gehört haben?
Darf ich ein bisschen vulgär sein? Das war affengeil.
Das kann ich mir vorstellen.
Ich kann mich gut erinnern, wir fuhren, ein Freund von mir, wir fuhren von Baden-Baden in einem alten, verrosteten oder angerosteten Citroën. Wir fuhren nach Duisburg, denn dort hatte ich einen Auftritt in einer kleinen, winzigen Diskothek. Und über Radio Luxemburg erfuhr man wöchentlich die Positionierungen in den Charts. Und es gab da einen Shooting Star. Und das waren wir, oder war ich. Das kam dann im Radio, was dazu führte, dass wir gleich an der nächsten Gaststätte es uns ein bisschen gegeben haben, was zur Folge hatte, dass mein Auftritt in Duisburg leider ausfiel. Aber ich habe mich so tierisch gefreut. Das war ein ein wunderbarer Augenblick.
Schauen wir mal kurz, wie es zu diesem ersten Song kam. Sie sind damals mit einer Freundin regelmäßig im Münchner Songpalast, das war eine Art Kleinkunstbühne, aufgetreten. Was haben Sie da für Musik gemacht?
Wir haben Musik gespielt von Peter, Paul and Mary, von Bob Dylan, von Joan Baez, Pete Seeger. Und gemeinsam gingen wir abends dann in irgendwelchen Clubs und spielten. Und Song Parnasse, das war so ein Club in der Einsteinstraße in München. Da traten dann auch andere Künstler auf für einen Zehner am Abend.
Also 10 D-Mark. Ja, und zwei Freigetränke.
Fantastisch, genau. Und ich habe da Otto zum Beispiel das erste Mal gesehen. Aber ich wusste nicht, wer das war. Später habe ich das geschnallt. Und irgendwann kam dann Michael Kunze, ein junger Produzent rein, beziehungsweise seine Frau, und sagte, habt ihr nicht Lust, so eine Scheibe aufzunehmen? Habe ich gesagt, sofort.
Ich bin dabei, genau.
Margit stieg dann aus, weil ihr war ihr Studium wichtiger. Und so kam es zu dieser ersten Scheibe. Und ich traf dann irgendwann mal einen Musiker bei Michael in der Wohnung. Er saß an einem Klavier und spielte einen Song. Er war sehr toll angezogen und also sehr stattlich. Stellte sich vor, mein Name ist Peter Orloff. Und ich habe einen Song für dich. Ich spiele ihn dir vor. Und ich hörte den und sagte, okay, wenn es der Wahrheitsfindung dient,
dann
machen wir den.
Das, für Sie war das ja ein Eintauchen in eine völlig andere Welt. Sie haben nach einer abgebrochenen Schule eine Chemigraphenlehre gemacht, haben da in Lehrlingsheim unter sehr, sehr einfachen Bedingungen gelebt. Ja, im Mehrbettzimmer, glaube ich, ne? Mit wenig Einkommen. Diese Welt der Stars, der Sternchen, was war größer? Ihre Faszination dafür oder die Angst davor erstmal?
Also ich kann mich gut erinnern an eine Begebenheit. Es gab also ein vornehmes Hotel, Arabella, in München. Und da wohnte ein sehr bekannter deutscher Schlagersänger. Und da wurden wir eines Abends zum Essen eingeladen. Und dann kostete dieses Essen irgendwie so 350 D-Mark. Das war ungefähr das Dreifache von dem, was ich monatlich verdient habe als Lehrling. Und dann saß ich sehr ehrfürchtig da und dachte, mit jedem Bissen geht da eine Menge runter. Ja. Und ich hab einfach gestaunt über die Normalität, mit einer solchen Dimension umzugehen. Mein Vater verdiente im Monat 400 D-Mark.
Bei Ihrem ersten Auftritt in der ZDF-Hitparade haben Sie was geschafft, was vor Ihnen kaum einer geschafft hat. Sie haben sich Respekt verschafft bei Drucke Brands, genannt die Qualle, dem Erfinder der ZDF-Hitparade. Dessen Kommentare haben eigentlich alle Künstler gleichermaßen gefürchtet. Wie haben Sie es geschafft, sich bei ihm Respekt zu verschaffen?
Die ZDF-Hitparade war das Schlagerforum schlechthin. Da gab es also einen Announcer, einen Ansager mit markanter Stimme, Dieter Thomas Heck. Ein wirklich sehr charmanter Mann. Und im Hintergrund, nicht sichtbar, saß die eigentliche Autorität.
Druck Brands.
Und der hatte Sprüche drauf, da wurde man noch kleiner, wenn sie einen trafen. Aber ich bin ja ein kleines, renitentes Kerlchen und mir hat das nicht gefallen. Und er ließ sich aus über meine Kleidung, die zugegebenermaßen, wenn ich die heute mir über Fotografien und so weiter reinziehe, dann war das schon etwas eigenartig.
Was hatten Sie denn an?
Einen Samtanzug. Das war mein erstes Kleidungsstück. Und das fand er irgendwie nicht sehr passend und sagte, wie siehst du denn aus? Und dann habe ich ihm einfach vorgeschlagen, mir das Geld zu geben, dann würde ich gerne irgendwo hingehen und mir was anderes kaufen. Und ich glaube, so hatte bis dahin selten jemand mit ihm gesprochen. Aber das ist ein bisschen so meine Art. Wenn mir jemand so kommt, dann kann ich nicht anders.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Peter Maffay. Herr Maffay, Ende der 70er ist Ihnen mit dem Steppenwolf-Album was gelungen, was vorher noch kein anderer deutscher Interpret geschafft hatte. Sie waren mit einem Album und der Single gleichzeitig für 3 Wochen auf der Nummer 1 der Musikmarktcharts vertreten. So bist du wurde der Sommerhit des Jahres 1979. Waren Sie mit Steppenwolf da, wo Sie hingewollt haben?
Das Album hat uns schon hochgehievt auf eine andere Ebene. Es war das erste Nummer 1 Album und diese Zahl ist eine Zahl, die sehr viele triggert. Also auch die Konzerte, die dann stattfanden, waren sehr stark besucht. Das hatten wir in der Form vorher nicht. Nee.
Einer der Großen dieser Zeit war ja Udo Lindenberg, einer, der gemacht hat, was auch Sie wollten, nämlich deutschen Rock.
Ja.
Es wird berichtet, Udo Lindenberg hätte auf einen Zettel hinter ihren Namen mal drei Totenköpfe gemalt. Woher kam diese gegenseitige Abneigung?
Diese Episode kenne ich nicht. Aber richtig ist, dass wir uns am Anfang nicht sonderlich gemocht haben. Was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass einige Musiker, die bei Udo gespielt haben, dann
zu ihm gewechselt sind.
Ja, das kann man nicht sagen, weil sie blieben ja mit Udo. Aber sie spielten eben auch mit mir. Mag sein, dass das ein Grund war. Udo hatte eine Geschichte wirklich meisterhaft geschafft. Er hat keinen Umweg genommen. Und er ist genau auf sein Ziel zugewandert. Wenn man das heute betrachtet, was er geleistet hat, dann muss man, und das mache ich wirklich sehr gerne, ihm zugestehen, dass er die Tür für die deutsche Sprache in die Rockmusik geöffnet hat. Später haben wir angefangen, miteinander zu reden. Und jetzt sind wir Buddies, jetzt sind wir richtige Freunde. Udo ist ein toller Typ.
Ihre eigenen Lieder haben sich ja auch verändert im Laufe der 80er Jahre, wurden zunehmend politischer. Vorher waren die nicht ganz so politisch, dann sind Songs wie Eiszeit,
ja.
Eiszeit zum Beispiel entstanden.
Du bist anders, wo bist du, so bist du.
Also Eiszeit war da schon zum Beispiel ein ganz anderes Kaliber. Was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie sich plötzlich auch so politischen Themen
zugewandt
haben?
Diese Entwicklung überhaupt, das ist zumindest meine subjektive Meinung, ist ja nur machbar, wenn man Einflüssen ausgesetzt ist. Ohne diese Impulse von draußen entsteht schon mal etwas, aber sicherlich nicht so viel.
Sie hatten damals zum Beispiel eine Frau, Chris Heinze, die sehr politisch engagiert war.
Chris war sehr, sehr engagiert und ihr Freundeskreis war das. Und in diesem Kreis stattzufinden bedeutete ganz einfach andere Gespräche. Ich habe dann gemerkt, dass man über Musik sehr viel artikulieren kann und das führte dann eben dazu, dass man anfing, in Liedern Dinge, die einem wichtig sind, auch in politischer Hinsicht zu verarbeiten.
Jetzt waren Sie in Deutschland in den 80er Jahren schon absoluter Star. Sie hatten mit Steppenwolf und dem Revanche-Album Doppelplatin eingefahren. Es gab aber in den 80ern auch einen wirklichen Niederschlag für Sie, als Sie damals mit den Stones als Vorgruppe aufgetreten sind. Beim ersten Konzert in Hannover wurden Sie mit Cola-Dosen, mit Käsebrot, also mit allem, was irgendwie greifbar war, beschmissen. Und es war ja klar, es ist nur das erste von 6 Konzerten. Also es gab jetzt nur für Sie die Option zu sagen, ich breche das Ganze ab, ja, oder zu Ihren Musikern zu sagen, wir müssen da irgendwie durch. Sie haben gesagt, wir müssen da durch, wir ziehen es bis zum Ende durch.
Wenn ein Boxer eins aufs Maul kriegt, dann geht er auch nicht gleich aus dem Ring. Ja? Also damit muss man rechnen. Unser Leichtsinn bestand einfach darin, anzunehmen, dass wir ohne eine Erfahrung auf einer solchen Ebene zu spielen, da rausgegangen sind und gedacht haben, das kriegen wir gebacken. Ich war nicht gut genug dafür. Nachmittags um 3 Uhr bei annähernd 30 Grad spielt man nicht ungestraft nur Balladen. Das bringt es nicht.
Vor allem nicht bei einem Stones-Publikum.
Und nicht, wenn hinter einem dann die Mega-Riesen auf die Bühne gehen und dann kommt noch so beleidigtes Verhalten dazu. Bei dem ersten Wurf hätte ich einfach gekonter reagieren müssen. Es gab ja genügend Fans, die da waren, die uns sehen wollten. Ja. Aber ich habe dann irgendwie beleidigt reagiert und dann haben mir diejenigen, die es mir zeigen wollten, auch richtig gezeigt. Man hätte nach diesem ersten Abend in der Tat aussteigen können. Das Angebot gab es auch. Aber das wollte ich mir nicht antun. Und dann hätte ich meinen Stolz verloren und meine Band hat genauso reagiert. Die hat gesagt, wir ziehen das durch. Wir spielten ja Doppelkonzerte. Hannover 2-mal, München 2-mal, Köln 2-mal. Der erste Abend war immer der schlimme. Der zweite, der ging. Am zweiten konnte man dann ein bisschen ungestörter Musik machen.
Den Geschossen besser ausweichen.
Aber letztlich war diese Geschichte die beste Lehre, die wir haben beziehen können. Denn sie hat uns wachgerüttelt und sie hat uns gezeigt, dass man das, was man tut, besser überdenkt und sich besser vorbereitet. Und wir haben das in der Folge dann versucht zu beherzigen. Und die Tour, die im Anschluss stattfand, ein paar Monate später, trug schon so ein bisschen diese Konturen. Und es wurde dann im Verlauf der Jahre dann schon sehr viel besser.
aus der Niederlage das Beste gemacht. Peter Maffay über seine Erfahrung als Vorgruppe der Rolling Stones. Bei allem, was er an Tiefen und Höhen in seinem Leben erlebt hat, ist für ihn klar, das war der absolute Höhepunkt, die Geburt seines Sohnes Yaris. Wir sprechen drüber in der nächsten Stunde. Leute, ich bin Katja Heinen.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Maffay, Anfang der 90er sollte sich Ihr Leben nochmal völlig verändern. Sie haben schon vorher gearbeitet wie ein Irrer, aber auch viel getrunken und geraucht. 80 Zigaretten am Tag waren keine Seltenheit, dazu Whisky bis zum Anschlag. Und dann kam 1992 eine Diagnose, die sich zum Glück als falsch erwies. Es gab den Verdacht auf Lungenkrebs. Was ging da in Ihnen vor?
Ich dachte, das war's. Also, ich bin kein Mediziner, aber so viel weiß ich. Lungenkrebs ist eine ziemlich aussichtslose Sache. Und so mit einer halben Lunge und dann einer Viertellunge und dann so schön langsam die Treppen runter in die Urne, das wäre nicht mein Ding gewesen. Also da hätte ich, glaube ich, eher irgendwo mich hinter ein Steuer gesetzt und mir eine massive Band ausgesucht. Aber das war ein Schock. Die Ärztin, die könnte ich heute noch küssen, die dann von weiter durch den Gang auf mich zukam und abwinkte und sagte, es ist nichts. Da war ich natürlich dann extrem erleichtert. Und es fiel mir dann auch in der Folge absolut nicht schwer, auf Rauchen zu verzichten. Und ohne Zigaretten schmeckt Whisky auch nicht mehr. Und dann blieb das auch weg. Und irgendwie kurze Zeit später schon fand ich das, war es schwer, sich vorzustellen, dass ich jahrelang damit so verbracht habe. Also ich habe das nicht vermisst. Ich habe auch keine Entzugserscheinungen. Ich habe auch meine Leber checken lassen und der Arzt sagte, es ist nicht zu fassen. Eigentlich geht das anatomisch nicht, aber sie ist völlig in Ordnung. Habe ich gesagt, so soll es auch in Zukunft bleiben.
Sie haben auch in den 90ern sich angefangen, sehr, sehr stark sozial zu engagieren. Vorher auch schon, aber dann so richtig zielgerichtet. Tabaluga, Ihr Rockmärchen, das auch schon in den 80ern gab, wurde in den 90ern dann nochmal ein richtig voller Erfolg, wurde als Musical auf der Bühne inszeniert. Und Tabaluga wurde auch zum Symbol für Ehrlichkeit, für Hilflosigkeit von Kindern. Und dann letztlich auch für die Tabaluga-Stiftung. Sie helfen Kindern, die Gewalt erlebt haben, physische Gewalt, psychische Gewalt, mit der Stiftung. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich ausgerechnet solchen Kindern, die Gewalt erfahren haben, anzunehmen, zu sagen, okay, für die setze ich mich künftig ein?
Ich habe einen Freund, Jürgen Herlin heißt er. Und Jürgen leitet in Tutzing, wo ich auch wohne, eine Einrichtung, in der sind 300 Kinder zu Hause. Und die leben da permanent. In verschiedenen Häusern und das hat mir unheimlich gut gefallen. Er suchte jemanden, der ihm ein bisschen in der Öffentlichkeitsarbeit behilflich ist und das haben wir versucht, das hat ganz gut geklappt. Und über diese Tätigkeiten sind wir an seine Tätigkeiten immer näher herangerückt, haben gesehen, was er macht und haben dann irgendwann gesagt, das könnte auch ein schönes Ziel für uns sein. Und in Spanien, wo ich wohne, auf diesem Bauernhof, da gibt es viel Platz, da gibt es schöne Pflanzen, da gibt es viele Tiere. Da gibt es einen Wertekreislauf, den Kindern nahezubringen, sehr viel Sinn macht. Und da können die Kinder ein bisschen Pause machen und gleichzeitig ihren Horizont ein bisschen öffnen. Denn das sind Kinder, die solche Reisen nicht ohne weiteres machen können. Viele von diesen Kindern sind noch nie aus ihren Heimen rausgekommen. Und diese Kinder brauchen solche Pausen. Um diesen Transfer zu ermöglichen, und den Aufenthalt der Kinder brauchen wir die Hilfe aus der Gesellschaft und deswegen gehen wir hausieren. Und ich bin da inzwischen gar nicht so schlecht. Finde ich auch als Ziel unheimlich wichtig. Es macht unsere Musik eigentlich nur noch sinnvoller. Und ich bin auch wahnsinnig stolz und froh darüber, dass ich eine Mannschaft um mich herum habe, die alle diese Haltung einnehmen und über Jahre schon ihre ganze Energie investieren. Und wir arbeiten eigentlich so 2/3 unserer Zeit inzwischen für die Stiftung und 1/3 fällt für die Musik ab. Aber das ist gut so und das ist die richtige Entwicklung und das macht viel Freude und die Zuwendungen, die wir von den kleinen Knöpfen bekommen, das ist immens. Die artikulieren sich natürlich anders und da muss man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, aber das ist wunderbar.
Und Infos zur Peter Maffay und zur Tabaluga Stiftung gibt's natürlich auch auf unserer Homepage unter www.swr1.de.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie haben gesagt, dieser Song Nesaja träfe Ihre Lebensmaxime wie kein anderer. Inwiefern?
Kästner hat mal gesagt, ich hoffe, dass ich das richtig wiedergebe, nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch. Wenn Fritz Rau, mein großer Mentor, Partner, Konzertveranstalter und Freund, wenn der und ich rausgegangen sind und wir gefragt wurden, wofür macht ihr das, für wen tut ihr das, dann haben wir gesagt, für Kinder und solche, die es geblieben sind. Und eigentlich ist Rock'n'Roll auch ein Sandkastenspiel.
Apropos Sandkastenspiel, für Sie hat das letzte Jahrzehnt ja einen persönlichen Höhepunkt gebracht. Sie haben einen Sohn bekommen im Jahr 2003. Jahres, Sie hatten eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet, Vater zu werden. Wie war das für Sie, als Ihre Frau Ihnen das mitgeteilt hat?
Wir probten in Berlin das verschenkte Glück. Es ist ja auch so diese, eigentlich der Stiftungsgedanke. Es ist ja nicht der verlegte Lottoschein, sondern gib etwas ab und du kriegst es zurück. Und wir probten da und ich war total konzentriert. Ich wusste natürlich, dass das ein sehnlichster Wunsch war. Meine Frau hat sich das sehr gewünscht. Aber naja, ich bin ja nicht so der typische Papa mit in dem Alter. Und sie rief mich an und sprach irgendwas von Vater. Und ich hörte da nur mit einem Ohr hin. Bis sie sagte, kannst du jetzt bitte mal ordentlich zuhören? Du wirst Vater. Ich erzähle dir nicht etwas über deinen Vater oder meinen Vater, sondern du wirst Vater. Und da war ich natürlich dann schon irgendwie platt.
Was ging da durch Ihren Kopf im ersten Moment? Weil es gab ja mal eine Zeit, da hätten Sie sich gar nicht vorstellen können, Kinder zu haben.
Ja, also ich habe wirklich nicht mehr damit gerechnet. Ich dachte nicht, dass das noch klappt. Und ich war eigentlich irgendwie ready. Das war ich vorher nicht. Nicht so sehr, ja. Für mich, ich habe manchmal mit diesen schreienden Plagen nichts anfangen können. Und das gebe ich gerne zu. Aber ich mochte immer die Fröhlichkeit. Ich mag Kinder schon sehr gern. Aber durch die Dinge, die ich selber gemacht habe und auch mit dem Egoismus, mit dem das alles geschehen ist, war das alles viel zu hektisch und viel zu schnell und viel zu ich bezogen. Und
Kinder können auch so ein Programm oder eine Tournee ganz schön durcheinander bringen, ne?
Ja, aber es ist so süß, wenn Jahres auf die Bühne kommt und ich habe ihm nie erklärt, dass es Aussicht darauf gäbe. Und er sagt, Papa, wo ist meine Gitarre?
Kann er schon Gitarre spielen? Er ist jetzt 6.
Nein, aber er kann sie halten und er bewegt, fängt sich an so zu bewegen. Und wenn wir Soundcheck machen, dann kommt er rauf und neulich habe ich mich natürlich in die Nesseln gesetzt, weil ich habe ihm eine Gitarre gegeben und dann hat er sich übergehängt und dann guckt er mich an und sagt, und wo ist mein Kabel? Und dann habe ich ihm das Kabel gegeben, aber der Verstärker war nicht an, ich wollte proben. Und er sagte, warum machst du den nicht an?
Ja, also Kinder sind gute Beobachter.
Absolut.
Sie waren ja auch bei der Geburt von Jahres dabei und in Ihrer Biografie ist beschrieben, dass Sie 10 Minuten bevor er dann wirklich rauskam, in den Kreissaal stürmten. Wo waren Sie denn vorher?
Die Nachricht von seiner anstehenden Geburt, die erreichte mich dann in Berlin. Und da bin ich dann von der Bühne runter in das nächste Taxi rein und bin zum Flughafen gehechtet und nach München geflogen und dann nach Starnberg rausgerast. Sonst kriege ich oft ein Ticket. An diesem Tag gab es Gott sei Dank auch keinen Polizisten, der mich angehalten hat. Und ich kam an in der Entbindungsstation ein paar Minuten, bevor er sich zu Wort gemeldet hat. Das war unfassbar.
Wie hat sich denn Ihr Leben verändert durch die Geburt von Jahres?
Das gibt für mich nichts, was mich mehr berührt als das. Wenn er da ist, wenn wir telefonieren, wenn ich seine Stimme höre, ist gut.
Peter Maffay ist zu Gast in SWR1, Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Maffay, in den 40 Jahren, die Sie jetzt Musik machen, haben Sie viele Promis getroffen. Ex-Kanzler Gerhard Schröder zum Beispiel, Angela Merkel. Sie hatten Audienzen beim Papst und beim Dalai Lama. Wer hat Sie persönlich am meisten beeindruckt?
Also jemand wie der Dalai zum Beispiel. Wenige Menschen verkörpern Friedfertigkeit so wie der Dalai und diese Freundlichkeit. Und ich bin jetzt nicht oberspirituell, aber diese Toleranz, die aus seiner Haltung spricht, und die Fähigkeit, aus dieser Toleranz heraus Brücken zu bauen zu anderen Menschen, das ist etwas ganz Besonderes. Und ich bin ihm dreimal begegnet. Und jedes Mal war diese Begegnung geprägt von dieser Friedfertigkeit. Ja.
Einmal habe ich in Ihrer Biografie gelesen, haben Sie sogar das Treffen mit dem Dalai Lama verpasst. Ja. Wie das denn?
Das war schrecklich und peinlich und ist mir wirklich selten passiert. In der Beziehung bin ich relativ zuverlässig. Aber ich habe nicht acht gegeben und bin in einem Flieger gestiegen und in München angekommen. Und da rief mich ein Freund an und sagte, wo steckst du denn? Sag ich, bin gerade in München gelandet. Und er sagte, wie, du bist in München gelandet? Ich stehe in der Hotellerie und warte auf dich. Wir haben in 15 Minuten ein Treffen mit dem Dalai. Und dann bin ich wirklich fast im Boden versunken. Und es ging dann darum, wie man ihm das erklärt. Ich habe gesagt, sag ihm bitte, oder sag seinen Herrschaften, die ihn umgeben, dass es mir wahnsinnig leid tut. Und sag ihm die Wahrheit. Also das kann man aus Höflichkeit so nicht bringen. Habe ich gesagt, du weißt, es ist ein heiliger Mann, der weiß eh alles. Also versuche ihn nicht in das Licht zu führen. Und dann ein paar Monate später haben wir uns dann wieder getroffen. Er hat mich nie darauf angesprochen, obwohl ich sicher bin, dass er mich durchschaut hat.
Ehrlichkeit ist ja sowieso ein Wert, der Ihnen sehr wichtig ist, der Ihnen auch von Ihrem eigenen Vater vermittelt wurde. Was ist Ihnen an Werten noch wichtig, die Sie auch Ihrem eigenen Sohn vermitteln wollen?
Ich will das jetzt nicht zu dick machen, also man rutscht da leicht in so ein komisches Fahrwasser, aber ein anderes Wort, das haben wir ja jetzt schon ein bisschen abgehandelt, ist Toleranz. Ja. Ich bin ja aufgewachsen in einem Land, welches ja eine Diktatur war.
Rumänien.
Ja. Verschiedene Ethnien lebten dort. Der Zündstoff war nicht viel kleiner als der in Jugoslawien. Nur ist er nie in dieser Form aufgebrochen. Er ist schon aufgebrochen, aber nicht ganz so eklatant. Also Toleranz war immer eine sehr stark eingeforderte Qualität, weil ohne wäre es nicht gegangen, dieses Miteinander. Und das setzt sich bis heute fort. Ja, ich habe ja in der Band sehr unterschiedliche Charaktere, sehr unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichsten Kulturkreisen. Wir können nur miteinander spielen, wenn wir den neunten Ton einer Tonleiter ernst nehmen, nämlich den guten Ton. Und das ist eigentlich die Voraussetzung in unserer Gesellschaft auch. Und deswegen erscheint mir dieses Wort sehr, sehr wichtig.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Leute mit Peter Maffay. Herr Maffay, die ganze Zeit haben Sie zur Hälfte auf Mallorca, zur Hälfte in Tutzing am Starnberger See gewohnt. Und als wir uns das letzte Mal getroffen haben, ging Yaris noch nicht zur Schule und es war noch nicht ganz klar, wo wird der Lebensschwerpunkt Ihrer Familie sein. Für was haben Sie sich entschieden?
Also beides, ja. Ich finde Mallorca nach wie vor sehr schön und bin gerne da. Nur auf dieser Insel zu sein, erzeugt einen Tunnelblick. Im Augenblick ist es für meine Familie besser, dort zu sein. Meine Frau ist sowieso zu Spanierin geworden. Ich kann aber ohne meinen Standort in Deutschland nicht wirklich funktionieren. Ich liebe es auch, hier zu sein. Das ist immer noch ein großes Abenteuer, durch Deutschland zu fahren. Ich erlebe das ja jetzt wieder. Können alle Würstchenbuden wieder abchecken an allen Autobahnen. Das hat sich nicht geändert. Das ist mein Leben. Es ist beides so. Und die Zeit später wird zeigen, wo wir landen werden. Und vielleicht landet man wo ganz anders.
Aber Yaris geht ja jetzt auf jeden Fall erstmal auf Mallorca.
Er geht zunächst einmal da unten auf die Schule, weil es wichtig ist für ihn, diese Verbindung zu haben. Er geht auch nicht auf irgendeine besondere Schule, sondern er behält den Kontakt zu den Kindern dort im Dorf. Und das ist wichtig für ihn. Er lebt auf einem Bauernhof, er muss diese Sprache können. Und er spricht so fließend Spanisch inzwischen, dass mir das manchmal Spanisch vorkommt.
Sie sind ja quasi Hobbylandwirt, wenn Sie auf diesem Bauernhof sind auf Mallorca, dann arbeiten Sie ja richtig kräftig mit. Wie sieht denn Ihr Tagesablauf da aus, im Gegensatz zu hier, wenn Sie auf Mallorca sind?
Es beginnt in der Regel damit, dass ich ins Dorf fahre, sehr gerne auch mit dem Fahrrad im Sommer. Das ist ein guter Workout. Und da gibt es eine am Stadtplatz von Pollensa eine berühmte kleine Bar, Bar Espanol, wie sollte sie auch sonst heißen, Can Moixet. Und dort gibt es einen leckeren Kaffee und Croissants und das ziehe ich mir eigentlich regelmäßig dann rein. Und dann beginnt mein Tag und in der Regel fahre ich dann in unser Stiftungshaus, wo also mein Büro ist, meine Sekretärin da ist und die quält mich dann ein bisschen oder umgekehrt. Und ich kommuniziere mit Deutschland, mit meinem Büro in Deutschland. Und dann in der Mittagszeit gehe ich auf den Hof und treffe meinen Freund Miguel, der dort nach dem Rechten guckt mit seinen Leuten. Und wir gehen die Themen durch. Wir bauen ja Wein an, wir machen Käse, wir haben eine Käserei, wir haben eine Bäckerei. Wir pflanzen Gemüse an, welches wir auf dem Markt verkaufen. Und das sind so Arbeitsvorgänge, die geordnet werden und zu denen ich gerne auch ein bisschen meinen Bezug behalte. Wir haben jetzt mit Wein angefangen, das ist eine kleine Wissenschaft. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und den Kindern, die zu uns kommen, das alles zu vermitteln, halte ich für wahnsinnig wichtig. Es ist ein Privileg, dass man das machen darf.
Sie haben ja mal gesagt, nichts würde Ihnen so viel Befriedigung verschaffen, wie mit den Händen in der Erde zu wühlen. Was ist das Tolle für Sie daran?
Ja, weil man den Kontakt behält, ja.
Man ist geerdet.
Also Menschen, die sich bücken, die wissen, wie es unten aussieht, ja. Und diejenigen, die irgendwie steif bleiben und es nicht können, die haben keinen Bezug zu dem Ursprung. Und die Erde ist etwas unheimlich Wertvolles. Wir gehen damit viel zu nachlässig um, ja. Ich sehe das auch auf dieser Insel. Da passieren jeden Tag ökologische Verbrechen, die sind hirnrissig. Da müssen wir Gas geben in Zukunft.
Herr Maffay, ich habe jetzt noch ein kleines Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für Lorde hatten. Das ist jetzt kein zweiter Olivenbaum, nachdem das mit dem ersten nicht geklappt hat. Aber es hat trotzdem was mit Anbau zu tun. Ich greife mal kurz unter den Tisch.
Ich bin jetzt gespannt. Es tut mir wirklich leid mit dem ersten Baum.
Das hoffe ich. Das ist etwas, damit Sie so richtig tief in der Erde wühlen können. Das sind nämlich Samen. 40 Tütchen mit verschiedenen Samen für 40 Jahre Peter Maffay. Wenn Sie die in die Erde setzen, können Sie quasi die Früchte Ihrer Arbeit genießen.
Fantastisch. Das ist sehr lieb. Das ist eine knisternde Angelegenheit.
Viel Freude.
Dankeschön.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.